ganz konkret war es bei dem Dominik so, dass er davon absolut überzeugt war, dass er in einem Paralleluniversum lebt. Bei ihm war es jetzt leider so, dass diese paranoide Schizophrenie gekoppelt war mit imperativen Stimmen. Das heißt Stimmen, die ihm dann Befehle gegeben haben, Aufträge gegeben haben. Und eins dieser Aufträge war dann eben leider, dass entweder er oder das spätere Tatopfer bis spätestens zum 20. Juni, dem Tattag, sterben müsse.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. In der Nacht zum 20. Juni 2016 ist der 21-jährige Dominik P. aus Oerlinghausen mit seiner Freundin Julia R. im Auto unterwegs. Sie halten an und vergnügen sich im Wagen. Nach dem Liebesspiel wollen sie sich draußen etwas abkühlen. Plötzlich zückt Dominik P. ein Messer und schneidet seiner Freundin die Kehle durch. Ihre Leiche verscharrt er in einem Waldstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist der Strafverteidiger Carsten Ernst. Hallo Carsten.
Guten Tag.
Carsten, warum musste Julia R. sterben? Diese Tat ist vom ganzen Setting her mehr als unverständlich. Du hast Dominik P. damals verteidigt und kannst uns vielleicht erklären, was da passiert ist. Kannst uns einen Einblick in die Psyche des Täters geben. Aber als erstes würde ich dich bitten, uns zu schildern, wie die letzten Stunden von Julia R. ausgesehen haben.
Tatsächlich ist es so, dass man sagen muss, dass das Ganze ein ganz tragisches Geschehen gewesen ist. Hintergrund, und da werden wir gleich noch ein bisschen näher und intensiver darauf eingehen, ist eine paranoide Schizophrenie, die sich bei Dominik P. entwickelt und ausgeweitet hatte, die in der Konsequenz zu diesem tragischen Geschehen geführt hat. Und die letzten Stunden von dem Opfer haben sich so gestaltet, dass beide gemeinsam im Auto unterwegs gewesen sind. Dominik wollte seiner damaligen Freundin die Möglichkeit geben, mit dem Auto zu fahren, ein paar Fahrstunden zu machen. Man hat sich dann gemeinsam im Auto noch dann, ja, was soll man sagen, vergnügt, Intimitäten ausgeführt. Mhm. Das Ganze war schon geprägt durch die da offene paranoide Schizophrenie und es ist dann in der Folge zu dem Tötungsdelikt gekommen, dass der Dominik dann dem Opfer die Kehle durchgeschnitten hat.
Was kannst du uns über Dominik P. erzählen, also über sein Leben bis zu dieser Tat?
Tatsächlich ist es so, dass der Dominik aus einer ganz normalen Familie kommt. Er ist ganz normal eingeschult worden, hat ein ganz normales, harmonisches Familienleben durchlebt und gelebt. Das Ganze hat dann so ein bisschen einen Knick bekommen, als er in der 8. Klasse angefangen hat, Drogen zu nehmen. Das ging los, dass er gelegentlich Marihuana konsumiert hat und ging dann eben aber auch in den chemischen Bereich, Pilze, Ecstasy, später auch dann LSD, gepaart mit dann vermehrt Alkoholkonsum. Und letztlich ist es dann so gewesen, dass das Ganze irgendwann aus dem Ruder gelaufen ist. Er hat einen Realschulabschluss gemacht und dann in der Folge leider das Berufskolleg abgebrochen. Tatsächlich muss man den Verlauf seines Lebens dann so schildern, dass es zunächst ganz normal war in einer ganz normalen, liebevollen Familie. Mhm. Und das ist dann durch den Konsum dieser verschiedenen Substanzen und die beginnende paranoide Schizophrenie dann irgendwann alles aus dem Ruder gelaufen, dass er sich dann zurückgezogen hat. Und so wurde er auch beschrieben, dass er sich mehr und mehr zurückgezogen hat.
Carsten, du hast als sein Verteidiger viel Zeit mit Dominik P. verbracht. Wie hast du ihn erlebt?
Auch ich habe einen Wechsel erlebt bei ihm in der Zusammenarbeit mit ihm, als ich ihn kennengelernt habe, direkt zu Beginn des Verfahrens. Ich war so von, man kann sagen, vom ersten Tag an Teil dieses Verfahrens. War er sehr verschlossen, was auch bedingt war durch seine psychische Beeinträchtigung, die er zu dem Zeitpunkt noch hatte. Und erst im Laufe des Verfahrens bis hin zur Hauptverhandlung später ist das mehr und mehr aufgebrochen. Und der eigentliche Wendepunkt kam dann tatsächlich sehr spät, erst in der laufenden Hauptverhandlung, wo dann auch erstmals mir gegenüber dann wirklich offenbar wurde, was da tatsächlich Grund für das Geschehen, für die Tat gewesen ist.
Dominik P. und Julia R. waren damals seit gut 6 Monaten ein Paar. Wie sah die Beziehung der beiden aus? Sie hatten einen Altersunterschied von 10 Jahren. War das ein Problem?
Tatsächlich war das kein Problem. Das ist nicht als solches geschildert worden im Rahmen des Verfahrens. Die beiden haben sich, und das konnte dann in der Hauptverhandlung so festgestellt werden, 2015, 2016 Silvester kennengelernt. Man ist sich sehr sympathisch gegenseitig gewesen und es ist dann relativ schnell eine feste Beziehung daraus geworden. Schon nach knapp einem Monat ist das spätere Tatopfer dann zu Dominik in sein Jugendzimmer bei den Eltern dann eingezogen und man hat sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und es gibt keinen, der da sich im Prozess so geäußert hat, dass das in irgendeiner Form eine in Anführungsstrichen komische Beziehung gewesen ist.
Carsten, du warst ja der Verteidiger von Dominik P. Kannst du uns auch etwas über das Opfer Julia R. erzählen?
Da kann ich natürlich nur auf das Bezug nehmen, was dann Gegenstand der Hauptverhandlung war, was dort dann ermittelt wurde. Es ist eine ganz normale Frau gewesen, 1,60 bis 1,65 groß. Die Familie und die Freunde von dem Opfer haben sie als lebensfroh bezeichnet und Gegenstand des Verfahrens war dann auch zum Teil die Frage, ob Suizidalität eine Rolle spielte. Das wurde ganz klar verneint und hat sich später auch so herausgestellt, dass es eben nicht der Fall war. Also als lebensfroher Mensch, so würde ich das bezeichnen wollen.
Julia R. war seit besagter Nacht verschwunden. Erst 4 Monate später wurde ihre Leiche entdeckt. Was ist in dieser Zeit passiert? Wie hat sich ihr Freund in Anführungsstrichen Dominik P. verhalten?
Tatsächlich war es so, dass der Dominik zunächst als Zeuge in dem Verfahren, als Lebensgefährte, als Freund dann vernommen und geführt wurde. Und für diesen Fall, den er auch schon hat kommen sehen, hat er sich eine Geschichte zurechtgelegt. Die Geschichte war so, dass er gegenüber der Polizei behauptet hat, dass die Julia, das spätere Tatopfer, während er geschlafen habe, heimlich verschwunden sei. Er habe das dann in den frühen Morgenstunden bemerkt und sei dann mit seinem BMX-Rad losgefahren, um die Julia an den Lieblingsplätzen, die die beiden so hatten, zu suchen. Dabei sei es dann zu einem Unfall gekommen, und zwar zu einem Unfall an einer Bushaltestelle, wo er mit dem BMX-Rad gegen die Scheibe des Wartehäuschens gefahren sein soll. Mit dieser Erklärung wollte er dann klar machen, dass, oder erklären, warum er Schnittverletzungen an den Händen hatte, die es vorher gegeben hat, an dem Tag vorher bei der Tat. Und das war für ihn die plausible Erklärung eben dafür, dass es Schnittverletzungen gegeben hat. Und dann ist er dann entsprechend zunächst als Zeuge dann vernommen worden. Er hat sogar noch dann auch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben an sich selbst. Das heißt also, dass Julia dann ihm eine Nachricht geschickt haben soll mit dem Inhalt, dass sie jetzt erstmal von der Bildfläche verschwindet, dass man sich keine Sorgen machen solle und dass man auch nicht nach ihr suchen solle. So ist es dann zunächst einige Wochen so gewesen, dass letztlich in alle Richtungen dann Ermittlungsmaßnahmen dann stattgefunden haben. Und es verdichtete sich so nach und nach der Eindruck, dass die Julia, dass das Tatopfer niemand ist, der einfach so verschwindet und auch eben nicht suizidal war. Und da kamen mehr und mehr Fragen auf und mehr rückte dann der Dominik in den Fokus der Ermittlungen. Es führte dann letztlich dazu, dass es einen Durchsuchungsbeschluss gegeben hat und im Rahmen der dann stattfolgenden Durchsuchung von dem Zimmer von dem Dominik ist auch das Handy aufgefunden worden von der Verstorbenen. Und damit war natürlich klar, dass die Geschichte nicht stimmen kann. Er wurde dann als Beschuldigter vernommen und im Rahmen dieser Beschuldigtenvernehmung hat sich Dominik dann so eingelassen, dass es eine Tötung auf Verlangen gewesen sein soll, weil die Julia Suizidabsichten geäußert haben soll.
Das hatte er dir gegenüber auch gesagt. Eine Frage habe ich noch zwischendurch. Weißt du, wie Julia gefunden wurde? Die war ja 4 Monate verschwunden.
Tatsächlich ist sie gefunden worden auf Grundlage der Aussage von Dominik, dann gesagt hat, das stimmt, ich habe Julia getötet auf ihren Willen hin, weil sie suizidal, weil sie sterben wollte und hat dann die Ermittler zu dem Tatort auch gebracht.
Und diese Begründung, Tötung auf Verlangen hatte er auch dir gegeben für die Tat.
Das war die Begründung, wie ich ihn kennengelernt habe, ganz genau. Und das war die Begründung, die letztlich dann auch in die Anklage der Staatsanwaltschaft Detmold gemündet ist, die ihn dann wegen vollendeten Totschlags angeklagt hat.
Dominik P. soll ja, wie du erzählt hast, ein recht harmonisches Familienleben geführt haben. Wie hat seine Familie auf die Tat reagiert?
Mit ganz großer Bestürzung hat die Familie reagiert, aber auch sehr offen für Kommunikation. Und es ist natürlich für eine normale Familie, so möchte ich es mal beschreiben, das die schlimmste Nachricht, die es überhaupt nur geben kann, wenn so ein Deliktsvorwurf im Raum ist. Das war ein ganz, ganz furchtbarer Vorwurf, der natürlich auch die Familie nachhaltig geprägt hat.
Tötung auf Verlangen, so lautete die Begründung von Dominik P. für seine Tat. Das hat die Staatsanwaltschaft ihm nicht abgenommen und ihn wegen Totschlags angeklagt. Am ersten Prozesstag im März 2017 änderte er allerdings sein Geständnis und präsentierte eine noch ungewöhnlichere Erklärung für seine Tat. Was gab er jetzt als Grund für die Tötung an?
Tatsächlich ist es so, dass der Prozessverlauf aus heutiger Sicht schon durchaus als kurios bezeichnet werden kann. Normalerweise ist es so, wenn man von normal sprechen kann bei solchen Kapitalverfahren, dass eine bestimmte Einlassung, ein bestimmter Weg im Grunde vorgegeben ist, eine bestimmte Historie der Geschehensabläufe. In diesem Fall war es so, dass auch der Gutachter und die Staatsanwaltschaft alle davon ausgingen, dass es eben ein Tötungsdelikt ist und ein ganz normaler, regulärer Totschlag angeklagt war. Der Dominik hat erst tatsächlich unmittelbar vor der Verhandlung, am Tag der Verhandlung in einem Gespräch mit mir, erstmals sich geöffnet. Sich geöffnet dahingehend, dass da vielleicht doch mehr Dinge eine Rolle spielen als nur das, was bislang Gegenstand der Akte ist, und sprach da erstmals mir gegenüber von Stimmen, die er hört, von imperativen Stimmen, die ihm das befohlen haben. Und dann habe ich mich als Verteidiger auch berufen gesehen, genau dies dann gegenüber dem Gericht, gegenüber der Staatsanwaltschaft, gegenüber dem Gutachter zu offenbaren. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass der Gutachter eine Nachexploration, eine Nachuntersuchung in laufender Hauptverhandlung durchgeführt hat. Ein Umstand, den ich vorher noch nie erlebt hatte und seitdem auch noch nicht mehr erlebt habe, also durchaus außergewöhnlich. Und diese Exploration dann eben auf Grundlage der jetzt getätigten Äußerungen von dem Dominik hat dazu geführt, dass Staatsanwaltschaft und letztlich dann eben auch das Gericht von der ursprünglichen Anklage abgerückt sind und im Grunde der ganze Prozess auf den Kopf gestellt wurde.
Also war es keine Strategie seitens der Verteidigung? Das wurde dir ja zum Teil vorgeworfen, unter anderem von einem Mithäftling von Dominik P.
Wenn das eine Strategie gewesen wäre, dann wäre das eine ziemlich gefährliche Strategie gewesen. Denn man muss eins sehen, nachdem sich der Dominik dann hat explorieren lassen und den Sachverhalt und vor allem sein Innenleben so geschildert hat, wie er tatsächlich damals gefühlt hat, ist die Anklage umgestellt worden, nicht auf Totschlag, sondern auf Mord. Und das bedeutet, dass im Falle einer vollumfänglichen Verurteilung beim Mord steht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Beim Totschlag, so wie es ursprünglich angeklagt war, gibt es eine zeitige Freiheitsstrafe. Das wäre also eine ziemlich dumme Strategie gewesen.
Wäre nicht so schlau gewesen.
Das wäre tatsächlich nicht so schlau gewesen. Tatsächlich zeigte sich mir aber schon ein voll ausgebildetes Bild von jemandem, der tatsächlich vielleicht nicht wusste, was er da so wirklich tat. Und da habe ich einfach ein Gespür gehabt. Und das hat sich hinterher dann glücklicherweise auch bewahrheitet, dass der Dominik schwer krank war zum damaligen Zeitpunkt.
Ich habe irgendwo gelesen, oder du hast es in einem Nebensatz mal fallen lassen, dass du eine Zeit lang in einer forensischen Psychiatrie gearbeitet hast als Jurist. Hast du deswegen so bestimmte Antennen auch?
Ja, ich würde sagen, ja, das würde ich zumindest behaupten. Das ist einfach so, wenn man jeden Tag mit verschiedensten Ausprägungen psychischer Erkrankungen zu tun hat und das 8 Stunden jeden Tag, dann kriegt man schon alleine aus den unzähligen Gesprächen mit den dort tätigen Psychiatern so ein gewisses Bild und einen gewissen Blick für bestimmte Sachverhalte. Und genauso war es letztlich auch in dieser Konstellation, dass ich für mich als ja, man muss ja sagen, als Laienpsychiater, das Gefühl hatte, das passt so nicht. Das passt so nicht, wie es jetzt angeklagt ist, und das kann man jetzt nicht so weiterlassen bei jemandem, der aus meiner Sicht eine Behandlung bedarf und keiner Bestrafung bedarf. Mhm. Und das ist dann Gegenstand des Gutachtens gewesen, und die Geschichte, die dahinter steckt, die paranoide Schizophrenie, also sein Weltbild, das war dann durchaus bemerkenswert.
Kannst du das beschreiben?
Das ist schwer greifbar. Ist schwer greifbar für jemanden, der nichts mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Also das allgemeine Bild von psychischen Erkrankungen auch in der Gesellschaft ist ja sehr, sehr zwiegespalten. Das ist nichts, was man greifen kann. Jeder versteht, wenn man ein Bein gebrochen hat, kann man nicht so gut laufen. Mhm. Und wenn ich die Hand gebrochen habe, kann ich nicht so gut schreiben. Aber wenn ich eine psychische Erkrankung habe, ist das so etwas, wo man ein bisschen Vorbehalte erstmal hat. Erst recht, wenn es um paranoide Schizophrenien geht. Denn da geht es darum, dass man ein bestimmtes Vorstellungsbild von der Welt hat, was eben nicht real ist, was man aber selbst glaubt. Und ganz konkret war es bei dem Dominik so, dass er davon absolut überzeugt war, dass er in einem Paralleluniversum lebt. Und in diesem Paralleluniversum gab es ein Oberhaupt, und das war ein Bekannter von ihm, mit dem er im Jahr 2015 zweimal LSD konsumiert hatte. Und dieser Bekannte war der Herrscher dieses Paralleluniversums. Und der konnte alles kontrollieren, egal was. Und durch die Augen von Dominik dann letztlich sehen und mit ihm selbst wie mit einer Marionette spielen. Der Dominik hat auch geglaubt, dass man sich in diesem Paralleluniversum telepathisch unterhalten kann und auf diese Weise eben Stimmen hören konnte, die dann in sein Leben kommentieren und ihm dann auch Aufträge erteilen. Und das war letztlich das Fatale. Nicht jede paranoide Schizophrenie führt zu Straftaten. Das muss man also sehr vorsichtig sein bei so einer Aussage. Bei ihm war es jetzt leider so, dass diese paranoide Schizophrenie gekoppelt war mit imperativen Stimmen. Das heißt Stimmen, die ihm dann Befehle gegeben haben, Aufträge gegeben haben. Und eins dieser Aufträge war dann eben leider, dass entweder er oder das spätere Tatopfer bis spätestens zum 20. Juni, dem Tattag, sterben müsse. Mhm. Und das hat dann im Grunde die ganze Zeit bis dahin geprägt, von dem Auftreten der paranoiden Schizophrenie, bis sie sich dann eben vollständig ausgebildet hat. Und er war dann in diesem inneren Zwang, entweder ich muss sterben oder sie muss sterben. Und das hat sein Leben dann geprägt die ganze Zeit.
Aber offensichtlich wollte er sich ja auch Hilfe suchen. So wie ich es verstanden habe, hat er sich während der Beziehung zu dem späteren Opfer mehrmals in ambulante Behandlung in eine Psychiatrie begeben. Die Ärztinnen, die ihn behandelt haben, sind auch vor Gericht zu Wort gekommen. Also was haben die gesagt?
Tatsächlich ist es so, dass auch da wieder es eine ganz fatale Verbindung gegeben hat zu den Stimmen, zu den Aufträgen, also, so möchte ich es mal sagen, die er bekommen hat. Es war nämlich so, dass in seinem Weltbild, in seinem Vorstellungsbild, er auch das Verbot bekommen hat, genau darüber zu sprechen. Es war also klar, dass entweder er oder eben das Tatopfer bis zum 20. Juni sterben müssen. Ansonsten würde sehr viel Leid über die Familie, über die Welt dann hereinbrechen. Und ganz klar war auch, und auch das war Teil der Aufträge, die er bekommen hat, dass man darüber nicht sprechen darf. Und dann ist es natürlich so, dass sein Umfeld, die natürlich bemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt, dass er sich zurückzieht, dass er immer ruhiger wird, dass er unruhig ist, dass die dann gesagt haben, lass dich bitte mal untersuchen, geh bitte mal zu einem Psychiater, geh bitte mal in ein Krankenhaus, was er dann auch getan hat. Aber unter dem Eindruck dieser imperativen Stimmen, dass er eben nichts sagen darf, hat er dort auch nichts gesagt, sondern dann beschrieben, er ist unruhig, er hat einen Tinnitus oder ähnliches. Mhm. Und das ist dann nicht erkannt worden. Also das wahre Ausmaß der Erkrankung ist nicht erkannt worden. Im Grunde genauso, wie es mir auch ging bis zur Hauptverhandlung, bis zum Tag der Hauptverhandlung, wo das Ganze dann quasi aufbrach.
Carsten, wie hast du Dominik P. während des Prozesses wahrgenommen? Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht? Konnte er dem Ganzen folgen?
Dominik konnte dem Verfahren folgen. Ich bin sehr froh, dass dieser Wendepunkt des Verfahrens zwar spät, aber dann doch noch früh genug gekommen ist, dass der also gekommen ist, bevor ein Urteil in der Welt ist. Mhm. Denn dann hätte man ja viel, viel größere Probleme bekommen, noch gegen so ein dann gesprochenes Urteil vorzugehen. Ich hatte das Gefühl, dass ist natürlich die Behandlung, die er dann in der Zeit der einstweiligen Unterbringung hatte bis zum Prozess, dann ganz offensichtlich schon teilweise Früchte getragen hat. Er also insoweit dann schon stabilisiert war, dass es eben da glücklicherweise dazu kam, dass er sich öffnen konnte. Und dann konnte er auch dem Prozess folgen. Es ist natürlich so, man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Psychose oder so eine paranoide Schizophrenie hat und die dann hinterher abklingt und man mehr und mehr wieder Herr über sich selbst wird, dann kommt natürlich auch irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich selbst erschreckt über das, was dann passiert ist, zu einem Zeitpunkt, den man selber gar nicht mehr so richtig verstehen kann. Und das ist dann ein ganz, ganz, ganz böses Aufwachen in solchen Konstellationen.
Das kann ich mir vorstellen. Im Mai 2017 wurde das Urteil gesprochen. Auf was hattest du als Verteidiger plädiert?
Ich hatte als Verteidiger auf einen Freispruch in der Sache plädiert und auf eine Unterbringung in einer Psychiatrie. Freispruch deshalb, weil nach der dann erneuten Exploration durch den Sachverständigen, anders als im vorläufigen Gutachten, auch der Sachverständige von einer Schuldunfähigkeit wegen der paranoiden Schizophrenie ausgegangen ist. Und Unterbringung deshalb, weil dieser Erkrankungszustand noch nicht komplett geheilt war. Er befand sich mittendrin in der Behandlungsphase. Und dem Antrag ist auch dann das Gericht gefolgt.
Mit welcher Begründung?
Das Gericht hat im Ergebnis gesagt, dass eine Schuldunfähigkeit wegen der erwiesenermaßen und sehr ausführlich begründeten Ausführungen des damaligen Sachverständigen vorliegenden paranoiden Schizophrenie nicht möglich war. Und konsequenterweise ist es im deutschen Strafrecht so, wer schuldunfähig ist, kann nicht bestraft werden für die Tat. Auf der anderen Seite bestand eine Gefahr für die Allgemeinheit, weil die Schizophrenie noch nicht zu Ende behandelt wurde, sodass er im Grunde vor der Allgemeinheit geschützt werden musste oder die Allgemeinheit vor ihm besser gesagt geschützt werden musste und er deshalb dann untergebracht wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Wie hat dein Mandant auf das Urteil reagiert?
Er hat mit einem solchen Urteil gerechnet. Ich habe ihm natürlich während des laufenden Verfahrens dann auch entsprechend aufgeklärt. Es gehört ja zu meinen Pflichten, welche Konsequenzen das dann hat und hat das dann auch akzeptiert.
Die Schwester der getöteten Julia R. brach nach der Urteilsverkündung in Tränen aus und drohte mit einem Revisionsantrag, was mit allgemeinen Raunen im Gerichtssaal quittiert wurde. Einer der Zuschauer soll zudem noch Verrecke in Richtung des Angeklagten gerufen haben. Kannst du diese Reaktion und den Unmut, den das Urteil ausgelöst hat, verstehen?
Natürlich sind solche Reaktionen menschlich. Man darf nicht vergessen, dass da ein Mensch gestorben ist. Und für einen Laien ist das natürlich eine andere Bewertung als für einen Juristen. Mhm. Wir Juristen, wir können das alles immer schön sachlich dann begründen und einordnen und auch sehen. Und das ist ja gerade auch meine Aufgabe, jetzt nicht da emotional zu werden, sondern mit der gebotenen sachlichen Distanz das dann auch zu bewerten. Dass das natürlich Zuschauer, erst recht, wenn sie dann Bekannte, Freunde oder Verwandte von dem Tatopfer sind, anders sehen und da emotional reagieren, das kann ich mehr als verstehen. Tatsächlich hört es sich ja auch erstmal komisch an, wenn jemand freigesprochen wird, obwohl er selbst sagt, dass er diese Tat begangen hatte. Aber das ist die juristische Konsequenz, wenn ich schuldunfähig bin. Und das muss man einfach differenzieren und da würde ich jetzt auch niemanden das übel nehmen, wenn man dann auch als Nebenkläger dann eine Revision einlegt, weil man meint, es ist anders. Das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Ich kann das nachvollziehen.
Seit Mai 2017 befindet sich Dominik P. in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie. Hat er seine Psychose inzwischen im Griff?
Tatsächlich ist es so, dass er auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg ist. Ich hoffe, dass die Zeit der Psychiatrie für ihn nicht mehr allzu lang ist. Er macht sich sehr gut und ich gehe davon aus, dass das tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er wieder ohne irgendwelche Gefahren für irgendwelche anderen Menschen reintegriert werden kann.
Carsten, der Fall ist ja schon einige Jahre her. Er scheint ja aber doch sehr gut im Gedächtnis geblieben zu sein. Warum?
Er ist mir deshalb gut im Gedächtnis geblieben, weil es aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht für mich einzigartig war, dass ein kompletter Umschwung des Verfahrens im Gericht erfolgt ist, also während der laufenden Gerichtsverhandlung. Normalerweise ist es so, dass es relativ selten vorkommt, dass ein Gutachter, der im Vorfeld zu einer Hauptverhandlung ein Gutachten erstattet auf schriftlicher Basis, dass der seine Meinung in dem laufenden Prozess noch komplett ändert. Das kommt in einem von ein paar hundert Fällen dann vor. Erst recht in einem Kapitalverfahren, wo alles ja immer sehr, sehr stark ausermittelt ist, nachvollziehbarerweise, wo also in jede Richtung ermittelt wird. Da ist es durchaus selten oder kommt fast nie vor, dass so ein Verfahren in eine komplett andere Richtung läuft. Und das ist da passiert und das habe ich bislang nur einmal erlebt.
Hast du noch Kontakt zu Dominik P.?
Ich habe noch sehr engen Kontakt zu Dominik P. und verfolge sehr aufmerksam, wie es mit ihm weitergeht und bin sehr froh über die Entwicklung, die er jetzt genommen hat und bin sehr zuversichtlich, dass das auch dann mit der Psychiatrie alsbald ein Ende haben wird.
Im Juni 2016 schneidet Dominik P. aus Oerdinghausen seiner Freundin Julia R. die Kehle durch und verscharrt ihre Leiche im Wald. Zunächst sagt er aus, es sei eine Tötung auf Verlangen gewesen. Julia habe sterben wollen. Dann ändert er seine Version und behauptet, ein Herrscher aus einer anderen Welt habe ihm den Mord an Julia R. befohlen. Vor Gericht bescheinigt ihm ein Gutachter eine paranoide Schizophrenie und somit Handlungsunfähigkeit. Er wird freigesprochen und auf unbestimmte Zeit in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Seine Sozialprognose soll positiv sein. Wann er wieder in Freiheit gelangt, ist allerdings unklar. Ja, und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jenny Westhus. Zu Gast war der Strafverteidiger Carsten Ernst. Danke, Carsten, dass du ins Podcaststudio gekommen bist.
Sehr gerne.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.